Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Real Talks. Heute freue ich mich besonders, eine wahre Legende des österreichischen Triathlons bei mir zu haben, Eva Maria Dollinger. Eva ist nicht nur eine mehrfache österreichische Staatsmeisterin, sondern auch zweifache Olympiateilnehmerin und Siegerin des Ironman Austrias. Eva Dollinger, eine beeindruckende Athletin und inspirierende Persönlichkeit, heute im großen Interview bei Rework. Eva Maria Dollinger, du bist eine der erfolgreichsten Triathletinnen in Österreich gewesen, mehrfache Staatsmeisterin, du bist zweifache Olympiateilnehmerin und schlussendlich auch Ironman-Siegerin gewesen oder bist es auch eigentlich schlussendlich noch. Gemeinsam mit dir möchte ich herausfinden und vor allem verstehen, was es wirklich braucht, Profisportlerin oder Profisportlerin zu sein. Bewusst zu sein, weil die Tätigkeit einfach nur auszuüben, ist eindeutig zu wenig. Ja, man muss es wirklich sein von Anfang bis zum Ende. Und eine der wichtigsten Fragen, die ich mir wirklich stelle und die möchte ich dir als erstes, als Einstieg stellen, ist, bist du zufrieden mit dir? Kommen oft noch so die Gefühle hoch oder die Emotionen auch hoch, das hätte ich noch gerne erreicht oder das fehlt mir noch oder hast du das Kapitel Triathlon wirklich abgeschlossen?
Also lieber Alex, erst einmal danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute austauschen dürfen, dass ich meine Erfahrungen teilen darf. Zu deiner Frage, ich bin absolut zufrieden mit mir. Ich führe absolut ein ganz glückliches Leben und ich bin wirklich stolz auf das, was ich erreicht haben dürfen. Es war eine wunderschöne Zeit. Es ist, wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mehr an den Lifestyle, weniger an die Leistungen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich letztendlich dem Nachwuchs und den Menschen, die ich betreue, einfach weitergeben möchte.
Sehr schön. Du sagst da, du siehst jetzt mehr den Lifestyle im Nachhinein. Hast du es damals auch so gesehen?
Damals ist es wirklich so, es ist immer um Leistung gegangen. Ich wollte natürlich immer besser sein, ich wollte mich weiterentwickeln. Es ist, du möchtest gewisse Platzierungen, gewisse Ziele erreichen. Schlussendlich war ich damals sicher nicht so locker, wie ich jetzt bin. Aber das ist ja genau das, was ich an Erfahrungen auch weitergeben möchte. Also das ist das, wo ich immer wahrscheinlich auch wirklich das Leben manchmal sehr, sehr schwer gemacht habe. Den eigenen Druck, den man sich auferlegt. Und das ist jede Menge, also das ist meistens nicht der Druck von außen, der Stress macht, sondern wirklich so das eigene Wollen und der eigene Ehrgeiz, der manchmal vielleicht dann sogar im Weg steht.
Voll, das ist auch so irgendwie so der innere Trieb, den man aber glaubt in dem Moment, dass man das unbedingt braucht, um weiterzugehen, aber im Endeffekt zerstört dich das eigentlich. Also du hast ja auch damals schon irgendwie, du warst ja eine meiner ersten Trainerinnen oder zweiter Trainerin und da hast auch schon so mir beigebracht, so Scheißegal-Mentalität eigentlich, aber ich habe das in dem Moment nicht verstanden und du wirst das auch in dem Moment nicht verstanden haben, ja, das ist echt spannender Prozess. Als allererstes, bevor wir halt dann wirklich auch ins Detail einsteigen, würde mich vor allem interessieren, was macht für dich Triathlon besonders, warum bist du dann eigentlich im Endeffekt zum Triathlon gekommen und wie hat kurz zusammengefasst eigentlich deine Reise von Anfang bis zum Ende, von der großen Karriere bis zum Ende eigentlich ausgesehen?
Also ich glaube, ich würde sagen, Triathlon war für mich Liebe auf den ersten Blick, könnte man sagen. Also ich war fasziniert von der ersten Stunde an. Es war so, ich war lange Zeit Schwimmerin und die Triathleten haben mich immer nach uns trainiert. Und ich habe da immer ein bisschen hingeschaut. Ich habe immer die eigentlich ganz toll gefunden, also irgendwie haben sie mich von Anfang an fasziniert, also die Leute vom Verein. Und später war es dann so, ich bin über die Schule zum Laufen gekommen. Wir haben damals die Weltspiele im Großtriathlon besuchen dürfen als Schule. Also wir haben zuerst die Landesmeisterschaften, dann die Bundesmeisterschaften gewonnen und haben dann mit der Schule nach Peking fahren dürfen. Das war in der 6. Klasse, als 16-Jährige natürlich ein riesiges Highlight. Und so bin ich zum Laufen gekommen. Davor war das nicht einmal wirklich beim Schwimmtraining, dass wir da sehr viel gelaufen sind. Und und dann war der Triathlon nicht mehr weit weg. Ich habe beim Staffeltriathlon mitgemacht, als Schwimmerin. Und dann ist die damalige Obfrau zu mir gekommen und hat gesagt, man möchte es nicht einmal einen Triathlon probieren. Und so habe ich mir einen Tag davor dann ein Rennrad ausgeliehen, bin das erste Mal mit Klickpedalen gefahren. Und habe dann diese Sprintdistanz in Kirchbichl, ich glaube, mit 12 Minuten Vorsprung gewonnen. Und das war dann einfach, da habe ich dann das Feuer entzündet oder entfacht, wie auch immer man das sagen will. Für mich war da ganz klar, also Triathlon ist meine Sportart, da möchte ich weitergehen. Und es war dann auch gar nicht so, also ich war nie eine Athletin oder ein Kind, was als Kind gesagt hat, ich will einmal zu den Olympischen Spielen. Das war damals ja überhaupt kein Thema. Triathlon ist ja erst 2000 dann das erste Mal olympisch gewesen. Sondern es war wirklich ein Schritt-für-Schritt-Prozess.
Das macht es aber dann auch eigentlich schöner, oder? Weil dann hat man eigentlich nicht so den Drang, so oh, gleich Olympia, sondern ich tue es einfach einmal und ich habe Spaß daran, oder? Das war schon das.
Absolut, also der Spaß ist bei mir immer im Vordergrund gestanden. Also das ist, glaube ich, überhaupt das Allerwichtigste. Ich habe immer gesagt, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann lass es bleiben. Oder
Ja.
dann lass es. So war es dann auch. Also in dem Moment, wo ich dann wirklich gesagt habe, jetzt habe ich einfach keine Lust mehr drauf, habe ich es dann auch gelassen. Und ich glaube, das ist also ein bisschen ein Erfolgsprinzip, auf jeden Fall.
Ja, du sagst Erfolgsprinzip und jetzt wäre halt dann spannend, warum Spaß? Hat dir das Spaß gemacht, weil du so gut in der Sportart warst und du hast 12 Minuten beim ersten Sprint-Triathlon gewonnen? Ja? Das heißt, du warst besonders, mehr oder weniger, und dadurch bist du dran geblieben. Das wäre halt dann auch wirklich, was, wie würdest du das sehen?
Es ist immer schwierig zu sagen, wo ist die Henne, oder wo ist Henne, wo ist Ei.
Ja.
Was war zuerst da? Letztendlich natürlich habe ich ein gewisses Talent mitgebracht. Also durch meine Schwimmvergangenheit habe ich natürlich in der ersten Disziplin, gerade dann um die olympische Distanz gegangen ist, einen riesen Vorteil gehabt. Ja, dass ich dann auch beim Laufen, wenn ich ganz blöd angestellt habe, hat mir natürlich dann auch geholfen. Aber letztendlich ist es, glaube ich, immer ein Miteinander. Also einerseits natürlich der Spaß, dann das Talent. Natürlich, ich glaube, wenn das Talent nicht da ist, wird wahrscheinlich der Spaß auch nicht da sein. Von dem her, ja, ist ein gewisses Talent natürlich die Voraussetzung. Aber ich glaube, es braucht dann auch die richtigen Leute, die gerade da sind.
Das richtige Umfeld dann auch.
Ja, es braucht das richtige Umfeld. Und da habe ich wirklich Glück gehabt, dass in meinem Verein einfach so tolle Persönlichkeiten waren, die mir gerade in dieser Zeit, so mit 16, wo man natürlich auch gerade so in einem Findungsprozess ist und ja, bei mir ist auch nicht im Leben alles immer rund gelaufen und es waren auch schwierigere Zeiten, von dem her, das hat mir einfach wahnsinnig gut getan und somit bin ich da einfach geblieben und bin einfach sehr, sehr gut aufgehoben gewesen, ja.
Ja, ich glaube, weil du sagst, du hast Glück gehabt und das höre ich schon öfter. Ich glaube gar nicht, dass es so von dir, von deiner Perspektive ist es sicherlich Glück, aber ich glaube, dein Umfeld war einfach oder der Verein war einfach offen. Weil sie haben, ich merke halt immer wieder, was wir halt oft falsch machen, nicht wir, sondern wir Menschen, dass wir, wie soll ich sagen, oft zu neidisch sind und dann Leute unterdrücken und auch Kinder, weil du schaffst das ja nicht. Geh bitte, lass das. Geh bitte, was glaubst du eigentlich, wer du bist so quasi? Und das löst in dir sicherlich, wenn das nicht passiert, mehr aus, dass du einfach sagst, okay, die sind voll offen, voll lieb, na sicher bleibe ich dran und die unterstützen mich, wirklich unterstützen. Die helfen mir
Absolut,
nicht, weil sie unbedingt wollen, dass ich erfolgreich will, weil sie einfach erkennen, ich habe Spaß und sie sind einfach bei mir. Und ich glaube, zum Beispiel Tirol, ja, oder auch in so einem Dorf, ist das sicherlich noch ein bisschen gelebter als zum Beispiel in der Stadt. Siehst du das auch vielleicht so, dass die Leute da offener sind und so eine Community noch ist? Ich meine, es gibt eh nicht 0 und 1 und es wird eh sowohl als auch sein, so wie überall. Aber die Tendenzen gehen am Land sicherlich mit mehr Offenheit und mehr helfen. Natürlich gibt es dann auch Neider und Schimpfereien, aber zumindest der erste Schritt ist nochmal da, mehr zu helfen.
ja, ich würde einfach sagen, also die Offenheit war sicherlich da und letztendlich haben wir eine ganz beherzte Obfrau im Verein gehabt, die letztendlich wirklich jeden gefördert hat und nicht nur sportlich gefördert hat, sondern vor
Ja.
allem auch persönlich gefördert hat. Also die ist wirklich so eine typische Vereinsmama gewesen, ja, die wirklich von klein bis groß jeden aufgefangen hat. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ob Land oder Stadt, will ich jetzt gar nicht behaupten. Die Community, also dieses Wir-Gefühl, war in unserem Verein oder ist immer noch sehr, sehr groß ausgeprägt. Und das ist letztendlich das, glaube ich, was der Verein, ja, was das Vereinsleben ausmacht. Und letztendlich, wo ich mir auch für meine Kinder wünsche, dass sie möglichst lange vielleicht auch in dieser Community sein können, dass sie einfach sich gesund entwickeln können.
Ja, sehr schön. Also am Ende des Tages das Weibliche, das für alle steht und ein Mitgefühl und Liebe für alle zeigt und nicht nur für Leistung und Zeit eigentlich. Das wäre dann so das Männliche eigentlich mehr oder weniger. Ja, sehr schön. Das hört sich wirklich schön an. Wann hast du eigentlich mit dem Schwimmen begonnen? So richtig?
Also man muss jetzt mal sagen, ich habe zwei Schwimmkurse gebraucht. Also ich war nicht von
Jetzt
Anfang.
ist es spannend, ja?
Ja, genau. Jetzt kommt es raus. Genau, na, zwei Schwimmkurse, weil meine Eltern damals nicht so viel schwimmen gegangen sind. Ich habe es relativ spät erlernt, erst mit 6. Also heutzutage ist es spät, würde ich sagen. Und ja, bin dann eigentlich Volley zum Schwimmverein gekommen. Also Volley vielleicht ein halbes Jahr später. Eine Freundin von mir war schon dort und die ist von einer Nikolausfeier nach Hause gekommen und hat gesagt, Ma, sie haben so eine tolle Feier gehabt, es war so toll. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, das würde ich auch gerne mal probieren. Ja, sie hat dann, glaube ich, nach 2 Jahren hat sie schwimmen gelassen. Ich bin dabei geblieben, ja.
Okay, und dann hast du mit 16 den ersten Sprint-Triathlon gemacht, oder?
Genau, mit 16
Genau,
habe ich den ersten
16.
Sprint
Ja.
gemacht und ja, so ist die Geschichte dann weitergegangen,
Ja.
ja.
Dann hast du eigentlich 10 Jahre Vorsprung gehabt im Vergleich zu den durchschnittlichen Triathleten eigentlich, die mit Triathlon gleich beginnen und dann auch nicht am Anfang die erste Disziplin wissen, wie das ist, dass es die wichtigste ist, dass die halt nicht so eine Fokussierung drauf gehabt haben eigentlich.
Ja, genau.
Ja, das sieht man schon. Ja. Cool, sehr schön. Was ist jetzt eigentlich so, wie ist dann eigentlich dann weitergegangen? Also du hast jetzt, wir haben jetzt gesagt, du hast dann mit 16 den ersten Sprint-Triathlon gemacht und hast dich dann eigentlich von Anfang an dann, wo du das, deinen Erfolg, deinen ersten richtigen großen Erfolg, muss man schon sagen, mit 12 Minuten Vorsprung, was eh absurd eigentlich ist, hast du dich dann eigentlich gleich spezialisiert oder ist das erst nachher gekommen? Wie war dann der weitere Verlauf eigentlich dann so mit, wann war das, ich habe es mir eh aufgeschrieben, 1994 war das eigentlich, der erste Triathlon mit 16
Ja, genau.
und was hast du
Ja,
dann
im
weitergegangen?
Großen und Ganzen war immer zuerst die Schule wichtig. Also ich habe wirklich die Triathlon, also wirklich 2, 3 Jahre lang einfach ganz, ganz fest nebenbei gemacht. Wichtig war für mich, oder auch vor allem für meine Mutter, dass sie die Matura macht, dass sie dann irgendwie eine gescheite Ausbildung dann erlernt. Und somit ist eigentlich die Schule immer im Vordergrund gestanden. Ich habe bis 18 auch nicht öfter als wie dreimal in der Woche bin ich geschwommen.
Okay.
Und bin vielleicht ein, zweimal laufen gewesen. Also es war wirklich vom Training relativ wenig. Also ich glaube, da ist es wirklich so, dass heutzutage schon die Jüngsten wahrscheinlich mehr trainieren. Hat mich vielleicht aber dann auch irgendwo frisch gehalten. Also letztendlich war ich halt auch nicht verbraucht und somit habe ich dann nach der Matura meine ganze Energie eigentlich in den Leistungssport gesteckt. Habe dann aber auch nebenbei studiert. Also wie gesagt, das war meiner Mama total wichtig, dass sie nebenbei auch das, ja, dass es so einen Plan B gibt, dass ich irgendwann dann die Ausbildung fertig habe und ich bin dann, habe in der Mindestzeit studiert, also Sportwissenschaften aufs Lehramt mit Psychologie und bin dann auch eben zum Bundesheer gekommen, zum
Wann war das?
Herrensport.
Wann war das? Wann bist du dann zum Bundesheer?
2000 habe ich Studium
2000.
abgeschlossen. Genau,
Okay.
und dann auch zum Bundesheer gekommen, ja, genau.
Super, super. Also das heißt dann so die wahre, also die wahre, aber die Spezialisierung dann wirklich auf Triathlon, wo du sagst, Hauptfokus und ich probiere es jetzt, war dann 2000.
Ja, letztendlich schon ein bisschen früher, also ich würde sagen, nach der Matura habe ich dann schon ordentlich trainiert und dann auch wirklich mit einem Trainer damals, mit dem Bachmann Oliver, der dann eh für die Triathlon-Ausbildung in Innsbruck zuständig war. Und habe dann aber bald meinen Mann kennengelernt und ja, der hat bei vielen Sachen gesagt, ja, das muss so oder so oder so machen. Und dann hat es eigentlich mit den zwei Männern im Hintergrund hat eigentlich nicht mehr gut funktioniert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na, machen wir es
Muss ich mich
gemeinsam.
einen entscheiden?
Ja, ich muss mich für einen entscheiden, genau. Letztendlich ja, ist es mein Mann geworden.
Was mich interessieren würde, war für dich selber, wann war der Punkt, wo du wirklich sagst, ich probiere es jetzt? Also deine Mama und du hast ja erzählt, du hast dein Studium dann abgeschlossen in Mindeststudienzeit, das war dann so 2000. Und dann war halt so der Punkt eigentlich, denke ich mir, dass jetzt da, okay, gehe ich jetzt in die Berufswelt oder bist ja auch in die Berufswelt, aber probiere ich es jetzt mit dem Triathlon, mit dem Sport? Und mich würde auch interessieren, was hat dann schlussendlich zu dieser Entscheidung geführt? Also was hast du dafür gebraucht oder war das einfach so der Trieb, dass du sagst, ich probiere es einfach jetzt?
Na, das Ziel war schon früher da. Also es war letztendlich nach der Matura, wo für mich fix klar, ich will Profi werden. Also
Okay.
dieses Ziel habe ich mir gesetzt und deswegen habe ich auch relativ schnell studiert, weil ich mir gedacht habe, okay, dann bin ich frei für den Sport. Also das war letztendlich mein großes Ziel, frei für den Sport zu sein. Wobei natürlich auch das Studium nebenbei eine gewisse Leichtigkeit gibt. Wenn du nur das eine machst, ist natürlich, das beobachte ich jetzt auch bei ganz vielen Athleten, die dann wirklich dann auf einmal frei für den Sport sind, da entsteht der Druck, da entstehen dann auch oft Verletzungen, weil man dann einfach zu viel will. Und Ja, bei mir war es eigentlich ein schöner Übergang. Es ist, das Training hat sich steigern können, aufgrund von dem Studium. Ansonsten wäre es wahrscheinlich zu viel, also zu früh, zu schnell, viel. Zu früh, zu viel gewesen, die
Ja,
zweite
also
Sache.
die Tendenzen sehe ich eigentlich auch, wenn man sich zu früh einer Sache opfert, dass man sich da verliert und dass man dann eigentlich mehr macht, als wirklich notwendig ist. Und man braucht oft einen Zwang und ein Zwang war eben bei dir, dass du halt eben studieren gehst und das noch machst, ja, weil das wäre dann einfach viel zu früh gewesen. Und den Punkt muss man halt
Genau.
dann auch abfangen. Und wie du eben sagst, ich glaube, wenn man dann frei ist, dann ist man dann nicht für reif dafür. Das heißt, deine Mutter hat dann schon gewusst, warum du nicht nur den Plan B brauchst, sondern auch ein bisschen eine andere Perspektive. Ja, generell, würdest du, wenn du jetzt zum Beispiel den Nachwuchs beobachtest, und wir haben ja gesagt, die trainieren sehr viel früh. Ja, man muss auch dazu sagen, das Niveau ist auch wird immer höher im Vergleich zu immerhin ist jetzt eigentlich von deinem Karrierenende schon fast 13 Jahre vergangen. Und das Niveau wird immer besser. Man sieht es ja bei allen anderen und die Sportler werden immer jünger. Ja. Dafür, was wir nicht so beobachten oder im Hinterkopf haben, dafür hören sie halt auch früher auf. Ja. Also das hält man nicht durch. Ja. Und wie siehst du da die Tendenzen? Siehst du da, dass die Sportler sich auch auf andere Dinge noch konzentrieren oder viel zu früh auf das, was du halt eben nicht gemacht hast, also nur auf den Sport gleich?
Also, ich kann es jetzt nur so sagen oder erzählen, wie wir es im Verein handhaben. Also, mir ist es ganz, ganz wichtig. Also, ich habe jetzt ja einige Jahre einfach das Training von dem Nachwuchs geleitet und geführt. Und mir ist es auch ganz, ganz wichtig, dass die ganz viel Spaß haben, dass die Gemeinschaft das Wichtigste ist. Und das Talent, das wirst du eh nicht verhindern können. Also das Talent, auch wenn es weniger trainiert oder macht, wird sich weiterentwickeln können. Aber wichtig ist für mich wirklich in diesen jungen Jahren der Spaß und die Freude an der ganzen Sache. Und wenn wir das erhalten können, dann denke ich, ist der Weg bis ganz oben natürlich auch möglich.
Wir haben ja eigentlich so das Training, das ist ja so die Trainingsplanung und Coaching ist ja viel mehr. Ja? Auf was legst du wirklich Wert? Was ist so für dich, für deine Athleten, die du auch betreust, jetzt nicht nur so im Verein, weil Gruppentraining ist ja natürlich auch was anderes, aber wenn du wirklich so ein Einzelcoaching machst, auf was legst du wirklich Wert? Und was mich auch interessieren würde, du bist ja schon sehr lange Trainerin. Was war früher dein Schwerpunkt? War es früher mehr die Daten und die Zeit? Und weil die Athleten entwickeln sich ja auch immer weiter und das merke ich auch im Hobbysport oder im Amateursport. Und ja, wie hat sich das verschoben oder hat sich was verschoben? Warst du von Anfang an so, dass du sagst, da ist mein Schwerpunkt und das ist, was für mich zählt?
Also nach meiner Karriere war es so, dass ich eigentlich nur einige Leute normal trainiert habe. Also wirklich, ich habe Trainingspläne geschrieben, so wie bei dir halt auch. Und bei mir hat sich das dann eigentlich alles in Richtung Mindset-Coaching entwickelt. Ich habe eine ganz große Coaching-Ausbildung gemacht, Kinesiologie-Ausbildung. Ich verbinde diese beiden Dinge miteinander und das ist für mich fast so etwas wie ja, eine kleine Geheimwaffe oder Wunderwerkzeug. Weil man eben sehr, sehr tief reingehen kann. Und ich finde gerade dieses Mindset, also Trainer gibt es ja viele, aber mit dem Mindset zu arbeiten, ich glaube, das wird vielen noch viele Prozent rauskehren können.
Warum? Was treibt dich an, dass du das erkannt hast, dass das fehlt?
Also ich habe in meiner Karriere halt auch eigentlich alles selber gemacht. Ich habe auch keinen Mentaltrainer oder einen Coach neben mir gehabt, der mir in dieser Schiene halt behilfreich war. Und es ist
Warum?
aber so,
Warum?
frag mich nicht, ich weiß es nicht. Also ich habe später mit einer Energetikerin zusammengearbeitet, die schon auch in diese Richtungen Ausbildungen gehabt hat und die mir dann auch sicher die richtigen Tools auch mit mir gemacht hat. Ich habe sehr viel selber angewandt. Also natürlich machst du Visualisierungen und solche Geschichten Ich
oder
habe zum Beispiel jetzt für die Entspannung habe ich Tai Chi oder Yoga gemacht. Also das war etwas, was ich wirklich immer gemacht habe. Und dann am Ende von der Karriere habe ich dann die Kinesiologie kennengelernt. Also da habe ich dann mit einem Kinesiologen zusammengearbeitet. Und da habe ich schon gemerkt, das tut mir sehr, sehr gut. Und letztendlich brauche ich diese Dinge halt auch. Also du brauchst halt auch den gesunden Geist oder auch dieses Seelenheil. Der Spitzensport ist so beinhart, und letztendlich brauchst du musst einfach so belastbar sein, was ich von Haus aus generell bin, aber man darf sich ja auch noch helfen lassen. Und ich glaube, das war in dieser Zeit einfach noch nicht so gang und gäbe wie heutzutage. Aber es wird immer noch viel zu wenig gelebt. Also ich habe gerade unlängst ein Gespräch mit einer Kollegin gehabt und die hat zu mir gesagt, weißt damals, ich habe ja Stunden bei einem Sportpsychologen gehabt. Ich habe ja nichts gehabt, also sprich, ich habe kein Problem gehabt, aber die sind mir halt gezahlt geworden. Und dann habe ich mir gedacht, hey, also es sagt kein, also warum brauche ich ein Problem? Also ich bin ja nicht krank, wenn ich zum Sportpsychologen und zum Mentaltrainer gehe. Ich will ja vielleicht einfach meine Leistung noch mehr vorantreiben oder letztendlich auch einfach mal diese Dinge verarbeiten, die ich erlebt habe. Letztendlich ist ja das nicht nur beim Sieg so, dass du viel zu verarbeiten hast, natürlich eben auch in der Niederlage, aber eben auch beim Sieg. Und wie gesagt, der Spitzensport ist sehr, sehr hart. Man braucht sehr, ja, es ist einfach sehr, sehr hart und ich würde es eigentlich jedem empfehlen, eben auch in diesem Bereich zu arbeiten. Es ist ganz logisch, dass man vielleicht auch einen Ernährungswissenschaftler hat oder konsultiert oder eben einen Trainer. Und ich denke, in diesem Bereich sollte man auch ansetzen und was machen.
Könntest du in einem Satz sagen, was du, also was das absolute Ziel ist bezüglich dem Mindset? Also bist du da auf was draufgekommen, wo du das mit vielleicht auch mit einem Wort, wo man dann wirklich sagt, man hat es verstanden?
Ich glaube, dass es um die gewisse Grundhaltung geht, mit der du etwas lebst oder machst. Und wenn du mit dieser Grundhaltung dorthin gehst, glaube ich, das ist der entscheidende Unterschied. Willst du es oder willst du nicht? Willst du es von deinem ganzen Herzen? Und strahlst du das letztendlich auch aus, diese Gewinnermentalität oder eben nicht? Also es ist ganz interessant, ich habe eben auch mit Judokämpfern gearbeitet. Und es macht so viel aus, wie du auf den Platz hingehst. Und es macht letztendlich auch so viel aus, wie du zu einem Rennen hingehst. Wenn du vorher schon denkst, wie soll ich die alle schlagen oder keine Ahnung, hoffentlich schwimme ich mit, dann wird es halt auch schwierig möglich sein. Und wenn du aber weißt, hey, ich bin eine von denen und ich drücke denen jetzt mein Rennen auf, dann letztendlich ist ja vieles möglich.
Ja, das sehe ich genauso. Ich sag's einmal von meiner Perspektive oder auf was ich draufgekommen bin. Was du halt dann beschreibst, das ist so die Einstellung zum Leben, zu sich selbst und egal was kommt, mit einer tiefen Zufriedenheit zu sein.
Ja,
Also,
absolut.
man kann eigentlich beschreiben, was die richtige Einstellung ist, zufrieden zu sein. Egal, ob es gut oder schlecht ist. Und
Ja, und ich würde sogar noch weiter ausführen. Also ich denke, auch egal, was passiert, gell, ein Leben ist nicht wie im Sport auch, es ist nicht immer geradlinig. Und es passieren halt auch oft Dinge, da hat man schwer zu knappern oder ja, da muss man zuerst einmal vielleicht die Dinge ordnen wieder. Aber letztendlich brauchst du halt dann das Werkzeug, wie du da wieder rauskommst. Also letztendlich ist es egal, was passiert, aber du musst es halt dann vielleicht anschauen, oder du hast selber die Wahl, ob du da eben drinnen hängen bleibst oder ob du sagst, hey, jetzt nimm mir mein Leben wieder selber in die Hand und mach was draus.
genau, Opfer der Umstände, oder? Und das ist halt genau das Gewinner-Mindset. Und das ist das, was wir in der Mittelschicht oder die halt nicht so weit gekommen sind, missverstehen. Wir glauben, Gewinner-Mindset bedeutet, der will ständig den Erfolg, der ist es und das ist es. Nein, das Gewinner-Mindset bedeutet, aus einer Niederlage lernen und nicht verzweifeln. Ein Gewinner-Mindset bedeutet, egal was passiert und vor allem aus dem Schlechten lernt man. Aus der Niederlage lernt man. Wenn man nur Erfolg hat, lernt man nicht daraus, weil dann habe ich ja eh alles richtig gemacht. Und ich glaube auch, die Einstellung zum Leben, sich Fehler einzugestehen, sich trotzdem vertrauen und daraus zu lernen und reflektieren. Und ich glaube, die größte Angst, das ist ja klar, wir sind alle noch Kinder, und vor allem Nachwuchs, dass die Leute sich nicht mehr Fehler eingestehen trauen. Und das natürlich, weil ich persönlich mich angegriffen fühle und das limitiert mich. Das limitiert mich. Ich bin nur auf der Persönlichkeitsebene und ich traue mir nichts mehr zu. Ich habe keinen Mut mehr, weil die Leute ja, ah, der hat schon wieder einen Fehler gemacht, ah, der hat das gemacht. Und von außen hin so abhängig bin von den Emotionen und den Gefühlen, was andere über mich denken. Und ich glaube auch dieses Selbstvertrauen, das, was du halt dann gelernt hast über deine Jahre, durch die Olympiateilnehmerin, durch den Sieg vom Ironman, mehr oder weniger, gewinnt man ja extremes Selbstvertrauen. Und es braucht aber von Anfang an das. Und das ist, glaube ich, auch dein Ziel, was du halt eben transferieren willst, oder?
Genau, also gerade in meinen Coachings geht es natürlich ganz, ganz viel um diese Ängste und es ist tatsächlich ganz oft diese Angst, es nicht zu schaffen oder Angst, eben Fehler zu machen, wie du es schon erwähnt hast. Und Ja, ihr müsst den Mut haben, dass sie sagen, hey, Fehler, es ist eben, jetzt sind wir wieder bei der Scheißegal-Mentalität. Es ist scheißegal, wenn ich einen Fehler mache, aber ich muss, oder wichtig wäre, dass ich daraus lerne. Und das ist wahrscheinlich so die wichtigste Botschaft überhaupt. Also wirklich daraus lernen, wieder aufstehen und weitergehen.
Voll, voll. Und das ist halt das Schlimme, was wir halt, weil wir sind so 0-1-Denker. Und ich finde, weil wir sind mehr Maschine geworden, als wir, bevor wir die Maschine gebaut haben, weil wir viel mit Computer machen und sehr viele Daten analysieren, also sehr linkszentriert von A nach B. Und das ist halt oft eine Maschine, ist halt sehr starr. Und das ist auch uns, wir sind sehr starr und wir sind nicht flexibel genug und wir nehmen auch das nicht mehr an. Also wir haben nicht dieses Open Mind eigentlich, diese Offenheit. Das ist ja auch das. Und das ist auch, wie man dann mit Menschen umgeht. Das ist ja eins zu eins. Weil wie soll ich's, wenn ich andere Menschen nicht verstehe oder mich selbst nicht verstehe, wie soll ich denn dann da weitermachen? Ja, und das ist halt oft das Grundproblem am Ende des Tages. Und was ich halt auch, ich beschäftige mich sehr intensiv mit Buddhismus. Hast du dich auch schon mit Buddhismus auseinandergesetzt?
Ja, ich habe sehr, sehr viel darüber gelesen,
Ja.
gerade in meiner Sportzeit, also speziell der Zen-Buddhismus, gerade so diese Zen-Haltung finde ich
Ja.
sehr, sehr spannend.
Ja, ich finde eigentlich, es gibt für mich persönlich nichts Schöneres, als die Welt mit dem Buddhismus zu erklären. Also die Weltanschauung aus buddhistischer Sicht ist einfach Wahnsinn und ich fühle es und verstehe es auch extrem. Und mich würde gerne interessieren, ob du das bestätigen kannst, wie ich das Ganze sehe, oder du andere Sicht hast, weil du dich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt hast. Also am Ende des Tages ist der Buddhismus draufgekommen, dass das Ego uns extrem im Weg steht. Und nur ein krankes Ego denkt an sich. Ein gesundes Ego denkt nicht an sich. Und das ist eigentlich, mit einem Satz kann man eigentlich, das ist Buddhismus. Wir leiden unglaublich, aber das Leid ist optional. Der Schmerz ist wichtig. So kann man eigentlich am Ende des Tages die Welt erklären, wie wir unsere Spiritualität sowieso verloren gegangen ist, eigentlich am Ende des Tages, und wie wir uns sehen. Und dann ist es natürlich logisch, wenn ich zu streng zu mir selbst bin, wenn ich zu hart zu mir bin, extrem ängstlich, weil ein sicherer Mensch, der innere Stärke hat, der lässt sich nicht verunsichern. Und wir lassen uns von Zeit, von Leistung extrem verunsichern, zerstören uns, nicht nur wir uns persönlich, geistig, körperlich und auch die Welt damit. Und was mich so schockiert, ist eigentlich, dieses Muster liest man in sehr, sehr vielen Büchern heraus. Also es sprechen alle von verschiedenen Themen, aber am Ende des Tages geht es immer um denselben fundamentalischen Problem, dass wir nicht offen genug sind. Wir haben sofort ein schnelles Vorurteil. Wir wissen ja eh alles besser und sind extrem starr. Und ich glaube, im Sport wirkt sich das extrem aus und wir nehmen das sofort wahr. Wenn der Mensch zu hart zu sich selbst ist, kommt keine Leistung. Er limitiert sich, weil das ja auch Energie kostet. Und der Buddhismus, Buddha, mehr oder weniger, das ist ja das Ziel, also der Weg dorthin, also nicht Buddha zu werden. Das ist vielleicht in diesem Menschenleben gar nicht möglich. Aber es ist eigentlich so, Bodhisattva heißt das eigentlich am Ende des Tages, dass wir uns auf den Weg begeben, Offenheit und Liebe zu haben, ja, um eben nicht andere schlecht zu machen und sich selbst, sondern innere Frieden zu sich selbst haben. Siehst du das genauso oder was hast du da hinein interpretiert oder was waren deine Rückschlüsse eigentlich? So mal so von meiner Sicht einmal.
Also, ich habe mich sehr mit diesem Zen-Buddhismus auseinandergesetzt und da ist es ja wirklich so, da geht es in erster Linie darum, dass du ganz bei dir bist. Ich glaube, die größte Gefahr in der heutigen Zeit durch Social Media, durch die ganze Technik und so weiter ist, dass alle irgendwie in eine Schublade passen wollen oder alle gefallen wollen. Und letztendlich lassen wir uns von diesem Außen und auch viele Sportlerinnen und Sportler, mit denen ich zusammenarbeite, ist es wirklich so, die lassen sich einfach vor dem Außen massiv ablenken. Und natürlich, also das Selbstbewusstsein und diese Dinge fehlen natürlich auch. Aber letztendlich geht es ganz, ganz viel darum, einmal überhaupt bei sich zu sein und bei dieser einen Tätigkeit. Also wenn du radelst, radelst du. Und wenn du läufst, läufst du. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es aufgrund der vielen Reize oft gar nicht mehr so leicht möglich. Und wie du es auch richtig sagst, also ich denke auch, dass Neid ein Riesenthema ist in unserer Gesellschaft. Statt dass wir uns gegenseitig helfen und uns unterstützen, bekämpfen sich halt viele. Und ich glaube, es wird halt viel, viel leichter gehen, wenn wir da oft wirklich besser und mehr zusammenarbeiten würden.
Ja, aber man kann jetzt, das ist oft, was man dann eben nicht machen darf, irgendjemanden die Schuld zuweisen. Ja, das ist der größte Fehler und ich bin auch drauf gekommen, nicht nur ich, sondern auch der Buddhismus, dass Hass eigentlich aus Unwissenheit entsteht. Also wenn ich etwas nicht verstehe, so richtig tiefes Verstehen, ich muss niemanden, weil oft sagen man Menschen dann, na, ich verzeih dem. Verzeihen ist aber nicht der richtige Weg. Du musst verstehen, warum der das so macht, warum der so eine Prägung hat. Ja? Und wir
Ja,
wissen,
absolut.
das Gehirn ist extrem schnell starr, weil es ja auch leichter ist, in Schubladen zu denken. Weil was das für Energie, Ressourcen kostet, die Person zu analysieren, die Situation zu analysieren, tiefes Verstehen, das kostet Energie. Und wenn ich zu viel Stress habe, von A nach B laufe, habe ich gar nicht die Zeit und die Ruhe, nachzudenken, was eigentlich wirklich abgeht und die Realität wirklich so wahrnehme, wie ich sie wahrnehme. Und das weiß man ja sowieso nicht, ob das der Mensch überhaupt kann. Buddha hat es geschafft. Und was ich auch so sehe, ist, dass wir komplett ein Missverständnis haben von Liebe, von Selbstbestimmtheit. Ich finde, Selbstbestimmtheit ist so ein Paradebeispiel. Selbstbestimmtheit bedeutet nicht für mich, ich gehe das nach, was sich für mich gut anfühlt. Ich gehe dem nach, was für mich wichtig ist. Weil dann weißt du auch mit diesem Thema, dass die Leute sich ja wirklich auf sich dann konzentrieren, das ist dann auch wieder ein Missverständnis, weil dann ist ja wieder nur so ein Ego-Polieren und Ego-Push, sondern wirklich, egal was kommt, die Realität, ob sie gut oder schlecht für dich ist, ich gehe den Weg, damit ich ihn gehe. Punkt. Eigentlich. Und ich glaube, das ist auch das Missverständnis, dass wir uns ständig an Zielen klammern. Wir wollen Olympiasieger werden, wir wollen die Teilnahme, aber vergessen, dass der Prozess eigentlich das Schöne ist, der uns dann.
Gibt es eben diesen schönen Spruch, der Weg ist das Ziel. Also ich sehe das auch so, aber ich glaube, da braucht es eine gewisse Erfahrung, dass man das so annehmen kann.
Das ist
Also
der
ich glaube,
Punkt.
wenn du mittendrin bist in deiner Leistungssportkarriere, dann geht es einfach wirklich um das Ziel und das du erreichen willst. Aber im Nachhinein erkennst du natürlich, dass es ein wunderbarer Weg ist und dass letztendlich der dir hilft, persönlich zu reifen und dich einfach weiterzuentwickeln.
So.
Aber natürlich, wenn du drinnen bist, bist du halt letztendlich oft blind gefangen.
Ja. Und das ist halt dann so die archetypische Mutter und der archetypische Vater oder generell Mutter und Vater. Das ist halt dann, dass man sich auch was sagen lässt. Und dass man, ich glaube, das große Problem, was wir verpasst haben, das sehe ich so in der Menschheit, dass wir zu verantwortungslos mit uns und mit unseren Kindern umgehen, weil wir uns ja nicht bewusst, wir haben die Tools nicht. Ich meine, es ist einfach extrem schwierig, wenn du viel arbeitest, das und das machst, dass du halt nicht die emotionale Gelassenheit hast, dass du, ja, und das ist halt das, du wirst zu Wut. Du wirst zu Wut und bist nicht emotional stabil, dass du sagst, es kommt auf und ich lass ziehen. Das ist halt der Punkt.
Aber letztendlich finde ich das total wichtig, dass auch die Kinder diese Erfahrungen machen. Also, wenn die in einer Welt aufwachsen, und das sehe ich auch ganz oft, also gerade diese Kinder, die so liebevoll aufwachsen, also wirklich mit Liebe überschüttet sind, die haben oft dann so Probleme, wenn die in der Schule dann auf einmal einen strengen Lehrer bekommen oder der nicht immer nur sagt, hey, du machst alles richtig, gell? Also, ich denke, es braucht schon auch diese Grenze, es braucht letztendlich auch einmal diese Ansage, hey, das ist jetzt nicht gut oder das sollte man besser machen. Weil sonst wachsen die in einer Welt auf, letztendlich, die nicht real ist. Und ich habe ja selber drei Kinder und ich denke, als Elternteil, egal wie du es jetzt machst, du machst es ja immer nach deinen besten Möglichkeiten. Also wie du schon sagst, es ist jeder in seiner Arbeit drinnen, hat natürlich selber auch noch ein Leben. Und ich bin tief davon überzeugt, dass jedes Elternteil wirklich sein Bestes gibt, aber du bist halt auch nicht, kommst als Elternteil auch nicht perfekt auf die Welt, sondern du musst dich natürlich auch erst dahin entwickeln. Und auch da sind Fehler erlaubt, denke ich. Und
Sind auch
natürlich,
wichtig, sind auch extrem,
genau.
ja.
Und da kann man natürlich als Mama, Papa, aber letztendlich auch als Kind daran wachsen. Und ich denke mir, es ist auch normal, dass einmal gestritten wird und es darf auch einmal ja Wut sein. Also ich denke, man darf keine Angst vor diesen Emotionen haben. Auch die sind wichtig. Aber letztendlich ist dann aber wichtig, dass die Basis passt und dass die Liebe passt, die Grundliebe.
Voll, voll, das ist der Punkt, die Grundliebe. Und die Grundliebe bedeutet nicht, ich gehe meinen guten Gefühlen nach und ich möchte das haben, damit ich dem ausgelöst werde. Oder ich möchte die Aufmerksamkeit haben, damit ich dann eine Liebe in mir selbst spüre. Und das ist halt auch, glaube ich, das große Missverständnis dann am Ende des Tages, was wir da nicht wirklich ganz begriffen haben. Ja? Und aber wie du eben sagst, das ist ja der Punkt, man soll Fehler machen, man soll dumm sein, aber aus der dummen Reflexion lernt man ja dann eigentlich. Das ist das. Also ich liebe es, dass ich dumm bin. Ich liebe es, dass ich Fehler mache, weil daraus kriege ich dann einen Feedback von meiner Community mehr oder weniger und sagen, hey, na, das war deppert. Ja, mehr. Und das ist der Punkt. Die Personen, die dir am nahesten stehen, sind die wahrsten Aufgaben, weil meine Frau wird dann, die ist knallhart zu mir. Und das ist ja auch gut so. Und ich muss ja teilweise dann auch annehmen, aber das ist leichter gesagt als getan. Das ist leichter gesagt als getan. Was du sagst, jeder muss definitiv die Erfahrungen selber durchmachen. Ja, das finde ich auch, weil sonst versteht man es nicht. Glaubst du, oder was hast du so erfahren mit deinem Nachwuchs oder auch generell mit deinen Athleten oder mit dir selber? Was hätte es gebraucht, damit du vielleicht früher drauf kommst? Oder bist du schon ziemlich früh drauf gekommen? Wenn du
Auf was
jetzt
jetzt?
auf was genau? Auf dieses Mindset, dieses Open Mind, dieses nicht so sehr von der Zeit und von der Leistung sich zu traktieren, sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern einfach zu sich stehen. Und weil du hast ja selber gesagt, als Profisportlerin hast du dich schon sehr, sehr fertig gemacht teilweise, was ja absolut normal ist, weil du ja so in diesem Prozess drinnen bist. Und ich war jetzt so die Frage mehr oder weniger, was glaubst du, hätte es irgendwie was geholfen von außen hin? Was hättest du da gebraucht? Oder hättest du gesagt, na, der Prozess, so wie es war wichtig und es gibt keine Abkürzung.
Ich denke mal, der Weg ist einfach so, wie er ist. Also ich nehme ihn
Ja.
einfach so an, wie er ist. Und letztendlich braucht es jetzt kein was wäre, wenn oder so gewesen. Ich denke, es ist einfach mein Entwicklungsweg gewesen. Und das ist jetzt das, was ich letztendlich weitergeben darf und kann. Und das macht mir einfach wahnsinnig viel Freude. Es gibt in der Zeit immer Leute, die vielleicht eher das Richtige sagen, aber du bist noch nicht so weit, dass du es annehmen kannst.
Oder
Und
verstehst.
oder dass du es verstehst, genau. Letztendlich ist Entwicklung braucht viel Geduld, Zeit, ja, und auch eine gewisse Reife. Und es ist schön, wenn manche einfach so offen sind, dass sie in ihrer Karriere vielleicht jetzt schon die Arme so aufmachen und froh sind, dass sie das annehmen, was sie weitergeben darf. Und andere machen einfach weiter und gehen einen anderen Weg. Und auch das ist in Ordnung. Letztendlich denke ich, der Weg ist so individuell und da darf halt jeder andere Erfahrungen machen.
Ja, das stimmt. Das hast du eigentlich sehr schön gesagt. Und ich finde auch, das spiegelst du ja auch irgendwie wieder, diese Geduld. Und ich glaube auch, die Mama, ja, die Mutter hat halt viel mehr Geduld. Also das merkt man ja auch, dass sie halt eben emotional, sie viel, und auch mit viel reden und so weiter. Und das ist halt was, der Mann, das Männliche mehr oder weniger, ist eher ungeduldiger als die Frau mehr oder weniger. Aber das verschiebt sich jetzt auch, aber das wäre wieder ein anderes Thema, was zu sehr über die Decke jetzt gehen würde. Aber ja, ich glaube, Geduld und Akzeptanz, dass das nicht so ist, wie ich das gerne hätte. Ich glaube, das sehe ich auch oft bei mir, dass ich etwas erkenne, durch meine Erfahrung im Sport oder auch im Leben oder generell. Und ich hätte dann gern so, hey, ich kann dir doch helfen weil ich weiß ja, wo das hinläuft, aber das hilft nichts. Du musst dann wirklich eher so behutsam und das ist noch für mich noch ein sehr schwerer Prozess, aber es wird immer besser, dass ich halt nicht so die Menschen gerne so hätte, wie ich gerne das hätte. Ja, also im buddhistischen Sinne lustigerweise, also so mehr Relaxedheit, mehr Scheißegal-Mentalität, etwas von was du sprichst, aber das führt auch nicht zum Guten. Das hat man gesehen, dass das zum Schlechten noch schlechter fühlt, weil die Leute dann so angegriffen sind. Und nicht umsonst sagt man eigentlich, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Ja, das.
Letztendlich braucht es immer den Auftrag. Du darfst ja da nicht intervenieren. Das ist etwas, was ich am Anfang auch lernen habe müssen. Du weißt vielleicht schon, das oder das, was der macht, ist jetzt vielleicht nicht optimal. Aber wenn der sich nicht helfen lassen will, dann tut das von außen vielleicht weh. Aber es ist nicht mein Business. Also letztendlich
Ja,
musst du
voll.
warten, bis jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich brauche jetzt genau das oder das und bitte unterstütze mich auf dem Weg. Das ist wahrscheinlich das
Ja.
Allerwichtigste.
Glaubst du, das schaffst du mit den Kindern auch, mit deinen?
Wie du schon sagst, die Kinder sind natürlich ein toller Spiegel für einen selbst. Und ich habe vorher im Lachen müssen, wie du gesagt hast, ja, du bist geduldig. Also ich bin natürlich nicht immer geduldig.
Nein, ich bin es auch nicht.
Ja,
Also ich bin es auch nicht. Ich will es
genau.
lernen. Ja, also.
Absolut. Aber es hilft bei den Kindern sehr, wenn man einfach öfter mal durchschnauft und dann auch mal hinschaut, um was geht es denn jetzt wirklich? Weil oft ist das, was man oberflächlich sieht, ist ja ganz was anderes, als wie dann eigentlich ein Kind vorgeht. Also die sagen vielleicht, es ist langweilig, aber eigentlich sind sie überfordert oder sonst irgendetwas.
Genau, ja, voll.
Ja, Wie schon gesagt, also ich versuche natürlich auch als Mama mein Allerbestes zu geben und sie mit viel Liebe und Verständnis aufwachsen zu lassen. Aber natürlich, ja, gerade als Elternteil, glaube ich, muss man auch dann immer wieder Grenzen aufzeigen. Und es geht ja nicht darum, dass man nur nett ist, sondern ich glaube, dass eine gewisse Frustrationstoleranz ja auch total wichtig ist für die Kinder. Also diese Neins, die sie erfahren, sind einfach auch total wichtig für den weiteren Weg.
Voll, voll. Und das ist dann oft schwerer, als man dann glaubt am Ende des Tages. Und da tut sich halt dann das Männliche leichter, weil das emotional loser ist, mehr oder weniger, oder unterdrückt hat, so stoisch, als das Weibliche dann eigentlich. Und deswegen braucht es ja sowohl als auch, und das ist das, was ich oft sehe, was dann verloren gegangen ist, dass die Familien auch nicht mehr, also Mann und Frau auch nicht mehr zusammenhalten. Obwohl wir, im Nachwuchs brauchen wir beide Seiten. Es kann nicht eine alles machen. Das geht einfach nicht. Ja? Ich würde gerne interessieren, mach mal ein Fallbeispiel und dann würde ich wirklich gerne wissen, wie du das handhaben wollen würdest. Also sagen wir mal, deine Tochter ist jetzt 20 und sie will jetzt unbedingt zu den Olympischen Spielen und sie opfert alles. Also du siehst ihr richtig an, dass sie viel zu hart zu sich selbst ist. Sie trainiert nicht zu hart, so auch ihre Einstellung. Was würdest du machen? Würdest du wirklich sagen, okay, sie muss durch die Hölle gehen und ich begleite sie und unterstütze sie und sag nicht, hör auf damit, weil das ist ja so, mach lieber das, hör auf, es bringt nichts. Weil das zum Beispiel als Beispiel, das sehe ich so. Ich sehe so viele Athleten da draußen, die so viel hineinstecken und ich würde ihnen am liebsten sagen, bitte, das bringt nichts. Es ist nicht dein Talent. Es ist nicht deine Leidenschaft. Vielleicht ist sie woanders. Das, was du suchst. Bestes Beispiel ist Peter Herzog. Er hat angefangen mit Triathlon. Er hat alles gegeben. Der ist gebrochen, hat dann zwei Jahre gar keinen Sport gemacht und dann hat er aber irgendwie aus Spaß den Laufsport wieder erlebt, indem er Profisportler ärgern wollte und auf einmal läuft er heute 2 Stunden 10. Das heißt, seine wahre Leidenschaft ist erst durch den Umweg entstanden. Aber er hat das halt früh genug gekannt, beziehungsweise er war halt so schnell gebrochen, dass er das halt dann erkannte. Findest du, das ist wichtig, dass man das am Ende des Tages dann bricht?
Also ich denke, dass diese Umwege total wichtig und richtig sind.
Ja.
Letztendlich braucht es diese Umwege und am Ende muss der Sportler oder wenn es jetzt auch meine Tochter wäre, sie muss selber drauf kommen, dass es vielleicht nicht ihr Weg ist. Das ist von Mama-Seite sicher total schwierig, gell? Also weil du
So
willst ja
schwierig,
dein
sowas.
Kind wirklich vor allem beschützen. Also du willst ja wirklich, dass es deinem Kind nur gut geht und das Allerbeste für das Kind. Aber letztendlich muss das Kind selber die Erfahrungen machen und so hart es für mich als Mama ist. Also steht mir nicht zu, dass ich ihr dann sage, hey, das ist vielleicht nicht dein Talent oder das ist nicht dein Weg, sondern es war vielleicht meiner oder dein Weg ist vielleicht ein anderer als wie meiner ist. Also ich denke, das Kind muss da selber drauf kommen. Als Mama kannst du einfach nur da sein und das Kind vielleicht auffangen, wenn es mal fällt und natürlich dir auch mitfreuen, wenn es richtig gut läuft.
Ja, also davor habe ich nicht Angst, aber davor, das ist für mich, glaube ich, für mich persönlich eine extreme Herausforderung, weil ich eben schnell mal meine Meinung sage, schnell die Sicht und auch schnell jemanden begleiten, in die richtige Richtung drängen wollen würde. Ja, und das sind, glaube ich, für mich persönlich die wahrste Aufgabe, wenn ich dann mit meiner Tochter und auch mit meiner Frau quasi erlebe, weil Frau zum Beispiel mit dem Sport und so, sie fängt das dann so richtig an und ich habe halt die eigenen Erfahrungen, dass man oft zu streng zu sich ist, aber ich kann sie nicht beibringen. Wie du eben schon sagst, ich hoffe, wir beide schaffen das und das wird, glaube ich, sehr, sehr hart werden, weil es ist immer leichter gesagt als getan, das wissen wir ja eh, ja, aber ja, wird spannend. Und da sehe ich halt dann, wenn du dann als Elternteil eine sehr gute Verbindung mit deinem Kind hast, wird das schneller angenommen, wenn man sich mit dem Kind beziehungsweise Offenheit hat. Wenn man Offenheit hat, Open Minds, dann ist das oft besser angenommen und das ist dann die wahre Autorität, als wenn man zu starr ist und lass mal das Kind machen, was es glaubt. Und das ist halt eine Balance, wie überall im Leben, oder? Training und Erholung, Belastung und Entlastung, Leben und Training, das braucht immer eine gewisse Balance und wir müssen da selber drauf kommen, wie wir die perfekte Balance finden. Ja?
Ja, und letztendlich sprichst du immer von dem männlichen und weiblichen Prinzip und eigentlich lässt sich das ja alles mit diesem Yin und Yang erklären.
Genau,
Es braucht
genau.
ein bisschen Yin auch für das Yang und ein bisschen Yang für das Yin
Ja.
und alles zusammen ist natürlich die perfekte Mischung.
Voll, voll, voll. Was mich auch noch so, du bist ja zweimal bei den Olympischen Spielen gestartet, 2004, da bist du starke 28. geworden. Und 2008, dann in Peking, war dann ein DNF. Kannst du mal kurz auch so im Vergleich so schildern, was. Vor allem, eigentlich DNF ist schon interessant. Olympische Spiele, du hast teilgenommen, du hast dich wieder. Es ist sehr absurd, innerhalb von zwei Olympischen Spielen teilzunehmen. Was ist da in dir abgegangen, wo du dann wirklich, was war überhaupt? Was war überhaupt? Erzähl einmal kurz.
Also letztendlich war es natürlich für mich eine persönliche Katastrophe. Also kann man es, also ich habe mich natürlich, ich war damals mit Athen nicht zufrieden, also mit diesem 28. Platz. Also der war in Ordnung, aber es war jetzt nicht so das, was ich mir vielleicht erwartet oder erwünscht hätte. Und letztendlich war es,
Warum?
weil ich natürlich auch
Warum?
besser sein wollte. Also ich wollte natürlich auch weiter vorne landen. Also es war nicht der Rennverlauf, also ich habe meine Schwimmstärke nicht ausspielen können, bin relativ schlecht geschwommen, bin mit dem Mittelfeld raus und habe es läuferisch einfach noch nicht drauf gehabt.
Okay,
Und für
ja.
mich war es aber letztendlich schon so ein bisschen der Tritt in den Hintern, dass ich dann gesagt habe, okay, und jetzt magst du halt wirklich gescheit trainieren oder einfach, damit du wirklich besser sein kannst. Und ja, und habe dann wirklich, also ich habe dann Laufkilometer, also ich habe wirklich sehr, sehr viel am Laufen gearbeitet. Also ich habe mir das wirklich erarbeiten müssen. Das war mir nicht gut gegeben, sondern habe da wirklich sehr, sehr viele Kilometer machen müssen und viel Intervalltraining, habe dann auch noch mehr aufs Gewicht geschaut und so weiter. Und bin dann eigentlich so 2005 wirklich so in dem Bereich gekommen, wo ich gesagt habe, da will ich hin. Also es war dann, wo ich regelmäßig einfach in den Top 10 war, wo ich die Rennen dann auch mitbestimmen habe können. Das hat natürlich super viel Spaß gemacht. Und für mich war so ein klares Ziel für Peking, meine Medaille, das war nicht realistisch, aber so Top 10 hätte ich mir gut vorstellen können, dass es realistisch ist. Ich meine, wenn du fast bei jedem Weltcuprennen ein Top 10 machst oder bei, ich meine, früher waren diese WM-Serien ja klassische Weltcuprennen. Dann kannst du da einfach mitmischen. Das hätte ich mir auch zugetraut und bin dann eigentlich auch sehr gut geschwommen. Und das absolut Verrückteste, also eigentlich an der ganzen Geschichte ist, dass das Letzte, was ich meinen Mann vor dem Rennen gefragt habe, war: Du, hinten die Bremse, das ist eh in Ordnung, oder? Schau nochmal. Und er hat,
Unterbewusst.
wie wenn ich es schon gespürt hätte, keine Ahnung, also es war wirklich total crazy. Bin dann an den Start gegangen, wie gesagt, habe einen Traumschwimmen gehabt, dann habe schnellste Wechselzeit gehabt, bin wirklich am hinteren Ende der ersten Gruppe, die durchgekommen ist, wollte ich ans Feld heranfahren und es ist einfach nicht gegangen. Also ich bin bergauf abgerissen, also ich bin bergab eigentlich schon abgerissen und es ist einfach im Nachhinein, hat das Rad total blockiert. Also die Bremse ist nicht ein bisschen gestreift, sondern die ist einfach gesteckt irgendwie. Entweder vielleicht habe ich es beim Raus, also ich bin ja, wie gesagt, ich habe eine schnelle Wechselzeit gehabt, entweder dass ich es beim Rausgehen nochmal verdreht habe, also dass da zu viel Wucht da war, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich aber auch nicht sofort draufgekommen. Also ich habe mir es einfach im Rennen überhaupt nicht erklären können. Da bist du natürlich in dem Moment auch nicht ganz bei Verstand. Du willst ja einfach aufschließen, kannst aber nicht. Habe ich locker weitergemacht. Dann ist die zweite Gruppe gekommen. Und auch da, ich habe nicht ansatzweise, nicht im Flachen mitfahren können. Und ich meine, ich bin ja eigentlich eine gute Radfahrerin gewesen. Also ich habe mir es einfach nicht erklären können. Und wir haben ja die Bremse auch angeschaut, gell? Also es ist ja so, dass für mich war das ja alles in Ordnung. Und ich habe dann ist die Gruppe mit der Kate und mit der Tanja gekommen und die haben gesagt, hey, fahr mit uns. Ich habe nicht mitfahren können. Also es war nicht ansatzweise, dass ich irgendwie zur Gruppe aufschließen oder diese halten habe können. Und ich war dann wirklich fertig mit den Nerven. Ich bin dann stehen geblieben und habe,
Wann bist du
ja.
stehen geblieben? Bei wie vielen
Also ich bin bei
Kilometern?
meinem Mann dann stehen geblieben. Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Also es war wahrscheinlich so in der Mitte vom Rennen dann einfach, ich habe da halt gekämpft und
Also bis
mir.
20 Kilometer bist dann dort, hast du wirklich
Ja, ich
gekämpft?
weiß nicht, ich bin, glaube ich, so zwei Runden gefahren, keine Ahnung, es waren wahrscheinlich keine 20 Kilometer, vielleicht waren es nur 10. Und im Endeffekt, also das Rennen ist halt gelaufen gewesen. Es wäre mir in dem Moment nicht in den Sinn gekommen, dass ich da noch weiter fahre. Oder, also ich bin dann stehen geblieben, wir haben das Hinterrad angeschaut und das ist sofort stehen geblieben. Also, es war einfach zu und das Rennen ist gelaufen gewesen. Also man hätte natürlich sagen können, okay, ich öffne jetzt die Bremse und dann finish ich wenigstens noch. In dem Moment ist für mich einfach eine Welt zusammengebrochen. Und es war wirklich, also war wie wenn man das Herz rausreißt. Also es war wirklich ganz, ganz furchtbar für mich. Und
Man
ich
kriegt,
war
wenn man dir
eigentlich.
zuhört, kriegt man Gänsehaut. Also es ist echt hart.
Also es war wirklich wahrscheinlich eine meiner härtesten Lektionen im Sport, weil es einfach so weh getan hat. Also ich bin, ja, ich habe, glaube ich, meine 2 Tage wirklich nur geheult. Also ich habe das Männerrennen, einen Teil vom Männerrennen, für den ORF kommentieren dürfen. Ich bin, glaube ich, mit solchen Augen dahergekommen und habe das irgendwie geschafft, dass ich dann ich das Laufen kommentieren dürfen. Es war natürlich Wahnsinn, wie damals Frodeno dann gewonnen hat im Sprint. Also es war irre. Aber also auch selbst das ist natürlich dann auch ein Mindset, gell, dass du da hingehst und sagst, hey, ich mache das jetzt trotzdem, ich stelle mich da hin und ich kommentiere jetzt das Rennen. Also es war natürlich auch, ja, auch eine Form von Stärke, aber letztendlich war es ganz eine harte Lektion. Und ich war froh im Nachhinein, dass ich auch schon so einen Plan, oder dass ich für mich schon so einen längerfristigen Plan gehabt habe. Ich habe dann immer gesagt, ich möchte, also 2008, egal wie das Rennen läuft, ich will dann auch auf die Langdistanz gehen, weil ich auch in diese Welt noch reinschnuppern möchte. Und da war ich eigentlich ganz froh, dass der Plan schon, also ich habe wenig so langfristig geplant, aber da war ich sehr froh, dass der Plan gestanden ist.
Ja, weil ich glaube, also da rauszukommen, dann ist die Karriereende Cut. Da war Gold, Ironman sei Dank. Das hat dich da sicherlich rausgeholt. Ja.
Und im Nachhinein muss ich wirklich sagen, also wär ich da damals sehr gut beraten gewesen oder es wäre gut gewesen, wenn ich wirklich zu einem Mentaltrainer oder Sportpsychologen oder so, also wenn ich da mehr Hilfe gehabt hätte, hätte ich mir sicher viel, viel leichter getan. So habe ich das halt alles mit mir selber ausgemacht und ich habe aber lang gebraucht, bis ich mich wieder so reinhängen habe können. Also es hat sicher ein halbes Jahr oder so gebraucht, bis ich wieder gesagt habe, okay, und jetzt kann ich mich da wieder voll und ganz auf das Ganze einlassen. Ja.
Aber soll ich da was Ehrliches sagen? Ich bin froh, dass es nicht, dass du es nicht gehabt hast. Weißt du warum? Weil aus der Ich-Perspektive, aus dem Ego sicherlich relevant gewesen wäre für dich persönlich. Aber dann hätten wir nichts. Dann hätten wir nichts davon. Also das, was du jetzt versuchst, weil das ist ja wirklich eine treibende Kraft. Du hast einen wahnsinnigen Fehler gemacht und daraus hast du dich dann auseinandergesetzt mit dem Mindset und hast gesagt, ich möchte das weitergeben, meinen Kindern, meinen Nachwuchs und mir selber. Und das ist das viel Schönere. Und das sieht man halt in dem Moment natürlich nicht. Aber jetzt im Nachhinein kann man sagen, wahnsinniger Fehler, du warst sehr, sehr tief in der Hölle, aber du bist rausgekommen von selbst und das kannst du jetzt weitergeben. Das ist ja ein viel größerer Mehrwert, als wenn du vielleicht deine Platzierung erreicht hättest.
Ja, und das Spannende ist, also du sprichst immer von Ego und natürlich geht es im Sport, da geht es ganz viel um Ego, da geht es natürlich ganz viel um diese Ergebnisse und so weiter. Und für mich war immer so dieses Ziel, ich will so in meiner Größe sein, gell? Also in meiner Größe meines Seins sein. Und habe das natürlich auch immer mit diesen Platzierungen festgemacht. Und ich kann mich erinnern, wie ich damals in Peking stehen geblieben bin. Also da waren ja unglaublich viele Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich auch ganz viele Chinesen und so weiter. Und ich bin stehen geblieben und die haben alle applaudiert. Und das war irre. Also ich glaube, ich hätte diese Erfahrung, du bist groß oder du bist in der Größe deines Seins. Also es war die andere Art, also das war quasi der andere Pol von der ganzen Geschichte. Und wenn ich jetzt dran denke, dann ist es wirklich Gänsehaut oder für mich immer noch sehr berührend, weil ich in dem Moment wirklich so für mich so ein Aha-Erlebnis gehabt habe. Also du brauchst nicht die Platzierung, um groß zu sein. Stimmt. Letztendlich. Ja, aber sportlich gesehen war es natürlich eine Katastrophe.
Absolut, absolut, absolut. Glaubst du, wenn du eine andere Einstellung gehabt hättest, hättest du das früher checkt, weil du hast ja dich so, ich will in die Gruppe und ich will das fahren, ich muss schneller, warum geht das nicht? Glaubst du, hättest du einen klaren Blick gehabt, dass du nicht so gestresst gewesen wärst aufgrund deines, ich möchte die Platzierung haben, also im Rennen jetzt, dass du dir früher bewusst gewesen wärst, dass hinten mit der Bremse was nicht passt, du wärst runtergestiegen, hättest die Bremse aufgemacht und wärst weitergefahren?
Ja, klingt wunderbar, aber ich glaube, also
keine Chance, oder?
Letztendlich gehört zum oder es ist Teil meiner Geschichte und kann man so jetzt nicht umschreiben und im Endeffekt, wie gesagt, ich bin super zufrieden mit meiner Karriere und es geht eh immer besser und schneller und in alle Richtungen, aber letztendlich ist es völlig egal. Also im Nachhinein sage ich einfach, was für eine geile Zeit war das letztendlich und was für ein Lifestyle. Ich bin so unfassbar dankbar, dass ich das so erleben habe dürfen. Ich habe so eine wunderschöne Zeit gehabt und ich habe schon viel Distanz gebraucht, also nach meiner Karriere. Also ich bin ja eigentlich komplett untergetaucht in jeder Form. Habe einmal ganz viel Zeit für mich, aber letztendlich auch für die Kinder. Die waren ja klein und ich habe dann doch 3 bekommen. Ich war froh, dass ich dann eine gewisse Distanz gehabt habe, aber jetzt merke ich einfach, wie sehr ich diesen Sport liebe und Es ist wirklich eine Herzensangelegenheit für mich, das weiterzugeben und auch diesen Lifestyle weitergeben zu dürfen. Also er hat mir in meinem Leben so viel gebracht, dass ich einfach nur dankbar bin und das eben so gerne weitergebe.
Ja. Also das spürt man auch extrem und du hast auch eine wahnsinnige Ausstrahlung und ich glaube, die wahre Erfüllung ist eigentlich die Leidenschaft auszuleben, unabhängig davon, ob ich jetzt erfolgreich bin oder nicht. Und das ist, glaube ich, das erfüllt dich. Das erfüllt dich und das ist zu einer tiefen Zufriedenheit. Das
Genau.
ist
Ich habe eigentlich lange Zeit total Angst davor gehabt, dass ich den Zeit zum Absprung, also dass ich den Zeit verpasse, die
ja.
Zeit verpasse zum Aufhören. Und es war in dem Moment dann für mich so klar, hey, ich will das jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr leiden, ich will nicht mehr hinhalten, ich will jetzt einfach, eben, es ist Zeit für Familie. Das habe ich damals, war so ein Bauchgefühl und das habe ich wirklich im Rennen gehabt und habe echt das Rad dann an die Seite geparkt und habe zu meinem Mann gesagt, das war's jetzt, also ich mag nicht mehr. Und ich glaube, es gibt für jede Zeit so die richtige Zeit, wo man ja, wo es passt. Und ich habe das so lange auskosten dürfen, diesen Sport. Und es hat mir so viel Zeit, eben so viel gegeben. Und dann war halt eine andere Zeit. Und an der Idee habe ich sehr genossen. Und da war es aber wichtig, glaube ich, dass ich wirklich komplett abgeschlossen habe und dass ich das einmal komplett auf die Seite gestellt habe und mich auf die anderen Sachen einlassen habe dürfen. Einlassen habe dürfen.
Und vor allem, dass du dann auch deinem Gefühl vertraut hast. Ich glaube, das war dann der innere Trieb, Kinder zu bekommen, mehr oder weniger, hast du dann zugelassen. Und im richtigen Moment hast du das auch das Signal oder das Gefühl deuten, verstehen können. Und dann hast du wirklich gesagt, nein, mit so einer Überzeugung, ich höre auf. Weil das würde mich schon gerne interessieren. Hättest du das nicht gehabt, aber das lassen wir jetzt einmal. Aber war nie so, du hast ja dann zwei Langdistanzen gemacht. Einmal 2009 und 2010. 2009 bist du dann viertbeste Österreicherin geworden. Mit einer Zeit von 9 Stunden 18. Und dann im Jahr drauf 9 Stunden 5 und hast dich dann auch für Hawaii qualifiziert. Hätte ich das dann noch irgendwie mehr geratzt, also mehr in die Langdistanz zu investieren? Oder hattest du gesagt, na, das wäre sowieso unabhängig jetzt davon, dass du jetzt Kinder haben wollen würdest oder sonstiges? Oder hast du gesagt, ich wollte es mal ausprobieren? Und ja.
Also das Lustige ist eigentlich, dass ich immer gesagt habe, ich will in die Langdistanz. Also mein Beweggrund damals war die Langdistanz. Aber ich glaube, mein Talent war definitiv die olympische Distanz aufgrund von meiner Schwimmfähigkeit, aber auch von meinen schnellen Phasen. Also ich bin grundsätzlich einfach schnell und nicht so der Ausdauer kann man sich antrainieren, aber letztendlich mein großes Talent war sicher die olympische Distanz. Ich habe das ausprobiert, aber es war für mich fast, wie soll ich denn sagen, es war nicht ganz meins. Und letztendlich, wenn ich weiß, also ich habe nach diesen Rennen, wir haben da oft auch so diese CK-Werte gemessen und so weiter, und wenn ich weiß, wie sehr sich ein Körper zerstört nach dieser Ironman-Distanz, also ich glaube, für das war ich fast zu gesund oder zu bewusst gesund denkend, dass ich sage, nein, eigentlich, das will ich meinem Körper gar nicht auf die lange Zeit antun. Aber das Talent, wie gesagt, war sicherlich auf der olympischen Distanz und auch da kann man jetzt sagen, vielleicht hätte ich das eine oder andere Rennen noch gewonnen, vielleicht, weil noch Top 10 auf Hawaii geworden, keine Ahnung, eigentlich im Endeffekt total egal.
Ja, das stimmt, stimmt. Aber ich habe mir ja die Zeiten auch noch angeschaut und das ist schon, also 2010, da warst du ja dann 32, ja. Und da bist du 51 Minuten, das müssen wir sagen, auch für die Zuhörer, 51 Minuten geschwommen. Du bist 4 Stunden 59 geradelt und dann bist du noch 3 Stunden 8 gelaufen mit einer Siegerzeit, ja, von 9 Stunden 5 ist schon beachtlich. Also wow, wirklich. Und es war, glaube ich, auch nicht kalt. Also es war wirklich auch sehr heiß damals noch, oder?
Ja, es war damals extrem schwül. Also es hat ja dann auch Gewitter gegeben. Ja. Also es war sehr, sehr heiß an dem Tag. Aber das war so ein Rennen, was ich, also im Nachhinein, ich bin damals, das wirst du eh besser wissen wahrscheinlich, ich bin Fünfte geworden und glaube ich halt. Und es war aber trotzdem so ein cooles Rennen. Es war viel genialer als, also es war wirklich, der Marathon war ein einziges Flow-Erlebnis. Und es war im Nachhinein einfach nur grandios. Also an das Rennen erinnere ich mich total gerne, obwohl ich nicht gewonnen habe. Also das ist auch ganz oft so.
Weil es das erste Mal war, oder? Vielleicht. Bitte? Weil es das erste Mal vielleicht war und du hast so eine schöne Stimmung erlebt und mit dir selber.
Ja, genau. Also es war der Marathon, der einfach wirklich leicht von der Hand gegangen ist, ganz, ganz lang. Und ich bin da einfach für mich gefühlt geflogen und das war unbeschreiblich großartig.
Das heißt eigentlich, würdest du sagen, das war einer deiner schönsten Erlebnisse und Erfolge, was du da erlebt hast, oder würdest du einen anderen Wettkampf oder Bewerb oder sonstiges beschreiben?
Natürlich den Ironman zu gewinnen, war natürlich grandios. Also das war immer ein großes Ziel. Also deswegen habe ich ja relativ schnell oder gut dann aufhören können, weil ich für mich dieses Ziel erreicht habe. Anderes Ziel war nachher weit zu kommen. Und ja, ich habe im Großen und Ganzen meine Ziele erreicht, die ich mir so gesetzt habe. Und ja, das größte Highlight natürlich war Kitzbühel für mich. Also es war damals auf diesem zweiten Platz beim Weltcuprennen zu Hause zu laufen. Es war wirklich eine Menschenmenge da. Es war gefühlt jeder da und hat nur Eva geschrien. Also ich bin da so absolut, also ich habe so über mich raus wachsen können. Also ich bin ja schon abgerissen gewesen und dann habe ich wirklich nochmal, ich weiß nicht, woher ich diesen Rückenwind bekommen habe, habe nochmal zulaufen können auf die Andrea Hewitt damals und ja, es war
Geil.
Wahnsinn. Es
Also die
war
ganzen
nur.
Zuschauer haben die Energie dir noch geschickt, dass du noch mehr hast.
Ja,
Das ist
genau.
Wahnsinn, geil. Wow. Sehr schön. Also, wenn man dir zuhört oder generell auch das anschaut, du bist eine super inspirierende Persönlichkeit. Du hast ein super schönes Leben hinter dir und trägst es auch am Ende des Tages nach außen und möchtest auch helfen. Also, wir danken dir dafür. Wirklich Wahnsinn.
Danke, Alex.
Wirklich schön. Das hat sehr viel, sehr viel, sehr viel Wirkung und ist notwendig. Ja. Eine Frage würde ich als Abschluss noch stellen. Wenn du zurückblickst, was würdest du deinem jüngeren Ich noch sagen? Was würdest du ihr gerne sagen, deinem jüngeren Ich? Einen Satz oder einen Spruch oder würdest du sagen, mach weiter so, bleib so, wie du bist?
Ich würde sagen, vertraue auf dich und am Ende wird alles gut.
Sehr schön. Können wir noch so Abschluss? Ich sag Re und du sagst Work. Passt das für dich? Re?
Work.
Eva, danke dir. Wahnsinn, geil. Das war einer meiner schönsten Gespräche, die ich je hatte.
Danke,
Super,
danke.
schön. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.